Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Enne Seidel, guten Abend. Wir müssen reden. Davon ist die Schriftstellervereinigung Pen Berlin überzeugt. Sie sagt, wir müssen wieder mehr miteinander ins Gespräch kommen. Vor allem mit den Menschen, die das Gefühl haben, hier in Deutschland nicht mehr frei sprechen zu können. Mit Menschen, die sich beklagen über enge Meinungskorridore, über Cancel Culture oder vermeintliche Denk- und Sprechverbote.
Ich glaube, wir sollten uns alle da an der eigenen Nase nehmen und sagen, lass uns mal zuhören, lass uns mal aufeinander zugehen und sprechen. Wenn man es nicht versucht hat, dann darf man sich, finde ich, nicht beklagen.
Das sagte die Co-Vorsitzende des Pen Berlin, die Schriftstellerin Eva Menasse, vor 2 Wochen hier in Kultur heute zum Auftakt einer Gesprächsreihe, die der Schriftstellerverband vor den Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen organisiert hat. Ziel der Reihe ist es, mit allen Menschen ins Gespräch zu kommen über Demokratie und Meinungsfreiheit.
Ich hoffe wirklich, dass die Leute kommen und dass die Leute sich auch zu Wort melden und nicht nur Fragen stellen, sondern auch von ihren Erfahrungen berichten. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Wenn die Leute nach so einem Abend weggehen, diskutiert haben, sich ausgetauscht haben und dieses Gefühl haben, geht doch, dann wäre ich für meinen Teil schon sehr zufrieden.
Ob die Menschen kommen zu diesen Veranstaltungen und ob sie sich zu Wort melden, das sagt uns jetzt Philipp Baumgärtner. Er war gestern Abend in Dresden bei einer der Diskussionen des Pen Berlin dabei.
Offenbar herrscht in Dresden Redebedarf zum Thema Meinungsfreiheit, denn der Saal im Deutschen Hygienemuseum ist am Montagabend bis auf den letzten Platz gefüllt. Das wird man ja wohl noch sagen dürfen, ist das Motto des Abends und weit über 200 Menschen sind der Einladung des Schriftstellerverbandes Pen Berlin gefolgt. Die Diskussion startet mit einer Fragerunde ans Publikum. Per Handzeichen soll abgestimmt werden.
Wer findet, dass in der Migrationspolitik etwas falsch läuft?
Einige im Publikum heben die Hand.
Wer glaubt, dass die NATO Mitschuld am Ukraine-Krieg hat?
Ein paar melden sich, ein paar raunen empört.
Wer wünscht sich Angela Merkel zurück?
Wenige Handzeichen, das Publikum lacht. Der Journalist Dennis Yücel und sein Team vom Pen Berlin wollen an diesem Abend ein offenes Klima erzeugen. Eines, bei dem Meinungsfreiheit großgeschrieben wird. Nach der Fragerunde, die das Publikum bereitwillig und interessiert mitmacht, wird die Diskussion nach vorne aufs Podium verlagert. Dort sitzen die Journalistin Paula Irmschler und die Historikerin Katja Heuer. Beide sind in der DDR geboren. Katja Heuer wirkt beim Thema Meinungsfreiheit zwiegespalten.
Ich finde schon, dass es Meinungsfreiheit gibt. Also es ist, glaube ich, nicht der Fall, dass man explizit jetzt eingesperrt wird oder im Extremfall irgendwie, keine Ahnung, exekutiert wird dafür, dass man irgendwas sagt. Aber ich glaube, es haben viele Leute das Gefühl, dass sie, wenn sie etwas sagen, was nicht in den allgemeinen Konsens passt, dass dann vielleicht irgendwas Schlimmes passieren könnte.
Die Diskussion in Dresden nimmt so richtig Fahrt auf, als sie nach einer halben Stunde für das gesamte Publikum geöffnet wird. Es gibt Redebeiträge zur Corona-Impfung, zu verengten Meinungskorridoren und zur aktuellen Regierung. Und immer wieder auch Gegenrede. Das sei Teil der modernen Diskurskultur, sagt Paula Irmschler.
Es gibt einfach mehr Widerspruch, es gibt mehr Leute, die an öffentlichen Debatten teilnehmen können, marginalisierte Gruppen zum Beispiel. Und ich glaube, dass viele denken, dass es weniger Meinungsfreiheit gibt, weil die Deutungshoheit nicht mehr so bei einer Gruppe von Menschen liegt, sondern jetzt alle möglichen Leute sich äußern können, vor allem im Internet.
13 Veranstaltungen hat Dennis Yücel mit seinem Schriftstellerverband in Sachsen organisiert. Er ist zufrieden, gleichzeitig aber überrascht, dass bei fast jeder Veranstaltung das Thema Ostdeutschland zur Sprache kam.
Dass das fast 35 Jahre nach dem Fall der Mauer noch immer so präsent ist, auch bei Leuten, die die DDR gar nicht mehr miterlebt haben, die lange danach geboren wurden. Das fand ich für mich persönlich als Westdeutschen die größte Überraschung.
Auch in Dresden ging es viel um den Osten und DDR-Erfahrungen. Die Stimmung nach der Veranstaltung überwiegend positiv.
Ich fand das ganz klasse, wie viele Leute hier mitgemacht haben, dass diskutiert worden ist, dass gehört worden ist und es überhaupt so ein Forum gegeben hat.
Dass jemand was sagt, was ich nicht gut finde und trotzdem denke, naja, das Leben geht weiter und wir können nebeneinander existieren. Da wären wir ja schon mal einen Schritt weiter. Insofern sind solche Veranstaltungen gut und wichtig.
So ein Format kommt halt an Grenzen. Man kann nicht ausdiskutieren, was man möchte. Vielleicht braucht es mehr solche Veranstaltungen, regelmäßigere Veranstaltungen.
Das Resümee von Dennis Yücel würden vermutlich die meisten Teilnehmer des Abends unterschreiben.
Wenn wir über Meinungsfreiheit reden, dann bin ich sehr dafür, erst über die Freiheit zu reden und dann irgendwann vielleicht auch über Grenzen, die es geben sollte, ja, auch meines Erachtens. Aber zuerst ist die Meinungsfreiheit eine Frage von Freiheit und keine Frage von Grenzen.
Frei reden konnte an diesem Abend jedenfalls jeder. Gut, dass man sich zumindest darauf einigen konnte.
Das wird man ja wohl noch sagen dürfen, so heißt eine Gesprächsreihe des PEN Berlin vor den Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen. Philipp Baumgärtner berichtete aus Dresden. Batman und Joker, Sherlock Holmes und Moriarty, Thelma und Louise oder auch Bibi und Tina. Ärgste Feinde und allerbeste Freundinnen, die gibt es in Film und Fernsehen noch und nöcher. Geschichten über Freundschaft und Feindschaft haben auf der Leinwand eben schon immer gut funktioniert. Und deshalb kann unsere Sommerreihe hier in Kultur heute über Freund und Feind nicht zu Ende gehen, ohne ein Gespräch über den Film. Und für dieses Gespräch eingeladen haben wir heute die Regisseurin und Drehbuchautorin Sherry Horman, bekannt unter anderem für den Film Wüstenblume nach dem Bestsellerroman von Waris Diri. In anderen Filmen hat sie sich außerdem mit Themen wie Pädophilie und Kindesentführung beschäftigt und sie hat die Geschichte der Deutsch-Kurdin Hatun Sürücü verfilmt, die von ihrem Bruder ermordet wurde, weil sie ein selbstbestimmtes Leben führen wollte. Also, viele düstere Stoffe. Ich habe Sherry Horman vorhin trotzdem zuerst nach dem Positiven gefragt, nach der Freundschaft. Was ist für Sie die schönste aller Filmfreundschaften?
Thelma und Louise, haben Sie gerade erwähnt.
Was hat Sie berührt an dieser Freundschaft?
Mich hat einmal die Freundschaft unter Frauen berührt, die Unterschiedlichkeit der Frauen, die trotzdem zusammenkommen können. Das Nicht-Aufgeben von widrigen Umständen, die die beiden Frauen zusammenhält. Das hat eine irre Kraft und das hat mich wirklich bewegt, dass ich mir den Film mehrmals angeschaut habe.
Und welche Filmfeindschaft hat Sie am meisten beeindruckt?
Godfather, der Pate. Das ist die Feindschaft innerhalb von Familienstrukturen und das finde ich hochinteressant.
Ich habe ja gerade gesagt, Geschichten über Freundschaft und Feindschaft sind im Film ein absoluter Klassiker. Warum funktionieren sie filmisch so gut?
Naja, man hat immer die Antipole. Man hat den Protagonisten, den Antagonisten. Wir haben Kontraste, die sich anziehen, wie auch in der Liebe. Also das hat ja eine irre Spannung. Und Filme beziehen ihre Emotionen ja aus gegensätzlichen Spannungen. Yin und Yang, wenn man es auch esoterisch ausdrücken möchte. Und das ist, glaube ich, der Nährboden für Unterhaltung.
Dann lassen Sie uns über Ihre Filme sprechen. Viele Ihrer Filme beschäftigen sich mit menschlichen Abgründen. Sie haben zum Beispiel auch einige Krimis gedreht. Was reizt Sie an der dunklen Seite des Menschen?
Damit ich wieder fröhlicher werde. Das ist meine beste Therapie, mein bestes Antidepressivum, mich mit dunklen Stoffen zu beschäftigen. Was mich reizt, ist auch das Herausfinden, warum, es sind ja lauter authentische Stoffe, die ich gedreht habe, sei es der Film über Natascha Kampusch oder auch über Hatun Sürücü, der Femizid, der in Berlin stattgefunden hat, nur eine Frau. Wie kann es sein, dass wir nichts mitbekommen? Wie kann es sein, dass Nachbarn nicht mitbekommen, dass einer über Wochen Erde rausschleppt aus seiner Wohnung, um ein Verlies für Frau Kampusch zu errichten? Wie kann es sein, dass an der Bushaltestelle eine Frau erschossen wird mitten in Berlin und niemand was gesehen haben möchte? Und das triggert bei mir immer wieder dieses Hinschauen wollen, aber nicht in einer Anklage, sondern in einer Form der Fragestellung. Und ich denke auch auf Ihre Frage Freundschaft, Feindschaft hat es ja auch damit zu tun, dass wir nie in die Opferrolle gehen wollen. Ja? Auch Thelma & Louise, das sind Filme, die entertainen, die eine Fröhlichkeit haben und trotzdem wieder Abgründe zeigen. Und das sind die Ansätze auch gewesen in meiner Arbeit, sei es eine Bella Block, sei es auch Operation Zucker. Das sind ja Filme, die sich wirklich heftigen Themen widmen, aber sie sind dann verdaubar oder auch aufnehmbar, wenn ich als Zuschauer das Gefühl habe, ich werde auch geschützt dabei und ich darf selber mitdenken und es wird mir nicht was draufgestopft an Grauen. Es ist Luft zum Atmen. Ich glaube, das ist immer wichtig.
Würden Sie sagen, die Realität ist die beste Vorlage für Geschichten über das Böse?
Ich würde sagen, es ist die glaubhafteste.
Und würden Sie sagen, es ist auch leichter, Geschichten über Feindschaft und Freundschaft zu erzählen, wenn es so eine reale Vorlage gibt? Oder ist es eigentlich einfacher, wenn man der Fantasie freien Lauf lassen kann und sich die Figuren komplett ausdenkt, was sie in der Regel nicht tun?
Es ist sehr viel leichter, sich das auszudenken, klar. Was interessant ist, ist, dass Schauspieler immer viel lieber den Antagonisten spielen wollen als die positive Figur. Weil die dunkle Figur natürlich immer viel mehr Nährboden bietet für Abgründe, für Exzesse. Und das Licht und das Positive zu erzählen, ist sehr viel komplexer. Und Das wäre mal eine neue spannende Sendung, weil mich das wirklich umtreibt. Warum ist das so?
Ja. Und in der Vorbereitung und der Recherche konzentrieren Sie sich da mehr auf die Täter oder mehr auf die Opfer oder vielleicht auch auf beides gleichermaßen?
Na, ich muss mich immer in eine Wechselwirkung begeben von Täter und Opfer. Ja, also bei Natascha Kampusch ist es so, wie kann es sein, dass ein Mann ein 10-jähriges Mädchen entführt und sie zu seiner Prinzessin gestalten möchte, indem er sie einsperrt über 6 Jahre? Wie kann es sein, dass ein Mensch, der eingesperrt wird über 6 Jahre, immer wieder Fluchtversuche unternimmt und es trotzdem nicht schafft? Ist es das Stockholm-Syndrom? Also wir gehen da ja immer weiter, aber was ist die Psyche des Täters? Was ist die Psyche des sogenannten Opfers? Und ich sage ganz bewusst des sogenannten Opfers. Also weil, ich meine, in einem Fernsehfilm haben wir es ja immer damit zu tun, nach 90 Minuten Tatort ist immer klar, wer der Täter war. Das ist befriedigend, ja. Und bei Warnfällen ist es halt so, dass wir vielleicht nach 90 Minuten immer noch genauso viel wissen wie vorher oder zumindest die Komplexität eines Zusammenhangs erfassen können.
Die Komplexität eines Zusammenhangs und vielleicht ja auch die Komplexität einer Täterfigur. Also wenn man mal in die Filmgeschichte schaut, dann sind die interessantesten Bösewichte ja oft die, die nicht einfach nur so böse sind, sondern die komplex sind, die vielleicht selbst eine bewegende Geschichte haben, die erklärt, warum sie böse genau. sind. Ist das auch etwas, was Sie interessiert und was Sie in Ihren Filmen versuchen so darzustellen, dass Täterfiguren eben auch komplex sind?
Unbedingt. Also das ist eine der Herausforderungen gewesen bei Nur eine Frau. Und aber auch bei Operation Zucker, da ging es ja um Pädophilie, um Kinderprostitution in den reichen Politikwesen Berlins, was ja auch alles recherchiert war. Und um sich da reinzubegeben und sich auch vorzustellen, was sind das für Menschen, die ihre Kinder vermieten? Was sind das für Menschen, die diese Kinder für sich benutzen, sexuell? Ja, da braucht man echt... Da hat man viele Albträume in der Nacht, wenn man weiß, dass alles wahr ist. Ist ja nochmal viel krasser, als wenn ich mir das einfach aus den Fingern sauge und so, naja, so könnte es ja auch sein. Und in diese Komplexität zu gehen, zu sagen, der wirkt doch wahnsinnig nett, das ist doch ein netter Nachbar, das hören wir doch immer wieder. Oder der war so unauffällig. Das sind immer wieder diese Nebensätze, die wir hören, wenn wir irgendwie wieder einen schlimmen Fall in der Kriminalgeschichte gehört haben. Und dieses, der ist doch so nett oder der war doch so unscheinbar oder so charmant, da wird es doch interessant. Wie funktioniert dieses Dr. Jekyll und Mr. Hyde? Wie funktioniert dieser Januskopf innerhalb eines Menschen? Wie viel böse Anteile habe ich selber? Wann werden sie getriggert und wann nicht?
Muss man alle seine Charaktere zumindest ein bisschen mögen, um einen guten Film zu drehen? Also auch die Bösen?
Unbedingt. Und auch jede kleinste Rolle muss geliebt werden. Jeder Mensch will mit Empathie betrachtet werden. Jeder. Und ich finde, die Kraft an Film ist, erstmal nicht zu werten. Und dass ich als Zuschauerin einfach gucken kann, mag ich das? Kann ich damit d'accord sein? Kann ich mich damit identifizieren? Fühle ich etwas? Ich kann ja auch für die Unsympathischen was fühlen. Ich meine, im Paten werden die Leute der Reihe nach umgebracht. Ich schaue es mir trotzdem völlig fasziniert an, weil ich einfach die Figuren von Al Pacino und wie sie alle heißen, faszinierend finde. Ja? Und ich denke, das darf man auch und das muss man auch, weil das hat ja auch was Kontemplatives dann unterm Strich.
Ist es Ihnen schon mal passiert, dass Sie Beifall aus der falschen Ecke bekommen haben, weil Sie eine bestimmte Täterfigur, naja, vielleicht komplex und damit irgendwie auch positiv dargestellt haben, vielleicht auch positiver, als sie es eigentlich beabsichtigt hatten?
Nein, das ist mir nicht passiert. Zum Glück, muss ich echt sagen. Wir mussten bei Operation Zucker einfach darauf achten, dass wir nicht die Kinder so zur Schau stellen, dass wir irgendwie an der fremden Stelle eine Faszination auslösen. Es gilt ja immer, die Werte der Menschen auch zu schützen, von denen man erzählt, aber auch die SchauspielerInnen, mit denen wir arbeiten oder filmen. Und dasselbe war auch bei Nur eine Frau, einfach zu sehen, dass wir nicht den kulturellen Background einfach nur diffamieren, ja, sondern dass man sagt, das ist ein Fall. Und jetzt stellen wir uns mal dazu.
Wenn ich das richtig überblicke, dann sind in Ihren Filmen oft Männer die Täter und Frauen die Opfer, wobei Sie gerade schon gesagt haben, die sogenannten Opfer, Sie wollen sie nicht in dieser klassischen Opferrolle inszenieren. Worauf achten Sie sonst noch, wenn Sie eine Frauenfigur entwerfen?
Dass ich sie liebe. Dass sie ein Hero für mich ist, dass sie Kraft hat, dass sie eine Selbstbestimmtheit hat, dass sie sich raustraut aus ihren Grenzen und Zwängen. Das war eine große Motivation bei Wüstenblume und auch bei Nur eine Frau. Und ich bin eine Frau und ich kann mich nochmal besonders gut in Frauen reinversetzen. Das ist einfach so, da stehe ich auch zu.
Und hat sich nochmal was verändert seit der MeToo-Debatte? Also achten Sie heute nochmal auf andere Dinge, wenn Sie Frauenrollen schreiben? Oder war das für Sie eigentlich schon immer klar, wie eine Frau im Film zu sein hat?
Ich denke, dass wir uns immer offen halten müssen, egal wie alt wir sind, für eine Entwicklung, für noch ein genaueres Brennglas, das wir nutzen, für auch wesentlich diffizilere Zusammenhänge, auch eine komplexere Gesellschaft, die wir ja alle beobachten in ihren Strukturen, und dass man da den Radius immer auf 360 Grad hält und nicht sagt, also war das immer so und so wird es auch immer so sein. Das kann es nicht sein. Das Tolle an kreativer Arbeit ist, dass wir uns immer alle entwickeln. Und das Tolle am Leben ist, dass wir uns immer wieder entwickeln können.
Das sagt die Filmemacherin Sherry Horman in unserer Sommerreihe über Freundschaft und Feindschaft. Und damit nach Weimar zu meinem Kollegen Henry Bernhard, unser Deutschlandfunk-Landeskorrespondent in Thüringen. Er hat sich in Weimar heute eine neue Ausstellung ansehen können über die in Russland gegründete Menschenrechtsorganisation Memorial. Vor 2 Jahren wurde Memorial mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet, nachdem die Organisation kurz zuvor in Russland verboten worden war. Seitdem arbeitet Memorial aus dem Exil. Zur Eröffnung der Ausstellung in Weimar sind auch 2 wichtige Köpfe von Memorial angereist, die Menschenrechtsaktivisten Oleg Orlov und Irina Scherbakowa. Henry Bernhard, zu sehen ist die Ausstellung im Bauhausmuseum in Weimar. Warum dort? Gibt es da einen Bezug?
Ja und nein, aber in Weimar startet morgen das Kunstfest und da sind Irina Scherbakowa und Oleg Orlov wichtige Protagonisten im Programm. Beide sind ja langjährige bzw. auch Gründungsmitglieder von Memorial. Scherbakowa ist ja schon seit 2 Jahren im Exil und hat das Exil damals in Weimar begonnen. Und Orlov ist ja ein russischer Menschenrechtler, der gerade beim Gefangenen- bzw. Geiseltausch zwischen dem Westen und Russland freigekommen ist. Es wird beim Kunstfest um die Freiheit gehen, um das Exildasein, um das Widerstehen gegen eine Diktatur in der Vergangenheit und auch heute. Und da passt die Ausstellung natürlich perfekt und aber auch sonst nach Weimar, denn in Weimar ist ja nun sehr viel Geschichte, die auch wiederum miteinander verbunden ist. Und gleich neben dem Bauhausmuseum ist ja das Gauforum der NSDAP, ein steingewordener totalitärer Albtraum. Und in der Nähe ist gleich das KZ Buchenwald. Und die Objekte in der Ausstellung, einige davon haben mich, ich bin wirklich erschrocken, haben mich sehr an die Ausstellung Buchenwald erinnert. Also kleinste Puppen aus einer ausgelassenen Wollsocke, ein Mosaik von einem Frauenbildnis aus Eierschalen auf Sperrholz, also ganz schlichtes Zeug, aber Zeugnisse des Versuchs, die menschliche Würde zu bewahren im täglichen Horror. Und Oleg Orlov, den ich danach befragt habe, sieht da auch eine Parallele.
Ну да, конечно, собственно говоря, и сталинский режим, и гитлеровский режим, они были
сталинистische und фашистische und Hitler-Regime, die waren zwar ganz verschieden und dennoch waren das gleiche Totalitarismus.
Тем более мне сейчас страшно и ужасно.
Und das ist ja schlimm für mich zu verstehen und zu empfinden, dass in meiner Heimat dieser Totalitarismus wieder auferstanden ist. Es ist nicht so wie bei Stalin und schon gar nicht wie bei Hitler, aber es ist da, das ist moderner Totalitarismus. Путинский.
Und Orlov sagte mir auch noch, er sei natürlich froh, in Freiheit zu sein, fühlt sich aber dennoch eher deportiert und nicht befreit.
Die Ausstellung erzählt die Geschichte von Memorial von der Gründung im Jahr 1989 bis heute. Welche Schwerpunkte setzt sie dabei?
Es ist eine sehr kleine Ausstellung in einem kleinen Raum. Das sind 9 Aufsteller und ein gutes Dutzend Objekte unter Glas. Das sind Schlaglichter auf die Geschichte und das Engagement von Memorial seit 1989. Es ging ja damals darum, die historische Wahrheit ans Licht zu bringen, um ein demokratisches Russland aufbauen zu können, die Namen der Opfer zu veröffentlichen, die Verbrechen zu benennen, Denkmale zu schaffen. Aber sehr schnell ging es ja auch um die Geschichte, nicht nur um die Geschichte, sondern auch um die Gegenwart, der Tschetschenienkrieg, der Putsch in Moskau, die Morde an Oppositionellen. Ein Aufsteller widmet sich den Geschichtslügen, mit denen Politik gemacht wird, ja bis heute in Russland, muss man ja sagen. Dazu auch Objekte, wie zum Beispiel berührende Briefe von einer Elfjährigen, die um die Freiheit ihres unschuldigen Vaters bittet, so auf liniertem Papier, das ist schon alles sehr bewegend. Aber vor allem ist das diese Ausstellung auch ein Lebenszeichen von Memorial, wurde ja vorbereitet vom Memorial Zukunft in Berlin. Und es geht darum zu zeigen, die Zerschlagung und der Nobelpreis sind Auftrag und nicht Endpunkt von Memorial.
Ja, in Russland wurde Memorial 2021 verboten. Hat sich der russische Teil der Organisation daraufhin komplett aufgelöst? Sind alle Mitarbeitenden mittlerweile im Exil?
Nein, viele sind im Exil in verschiedenen europäischen Ländern. Die tauschen sich auch aus, haben sich neu gegründet. Die Archive sind halbwegs sicher, sagte mir Irina Scherbakowa. Und etwa 80% habe man auch schon digitalisiert. Das heißt, die Archivarbeit kann auch weitergehen. Und es gibt aber auch noch Arbeit in Russland. Die wird nur anders gelabelt. Und das hat sie mir dann auch persönlich erzählt.
Es gibt auch Initiativen und die sind für Menschen wichtig, also indem man nach wie vor Stadtführungen für eine Topografie des Terrors macht oder es gibt ja dieses Projekt, das zum Teil ein Pendant zu den Stolpersteinen ist. Also und das heißt, die letzte Adresse, die kleinen Plaketten, die an die Häuserwände angeheftet werden. Und die werden immer wieder in Russland, also fast jede Woche entstehen einerseits neue, andererseits werden alte abgerissen. Das ist zum Teil ein Teil des Widerstandes natürlich.
Auf einer Tafel sieht man auch ein Foto von der Mahnwache 2021 in Russland. Auf dem Transparent steht dann «Мы будем жить всегда», also wir werden immer leben. Und diese Ausstellung ist auch dient der Selbstvergewisserung, dass das auch stimmt.
Und ganz kurz noch zum Schluss, spielt auch der Ukraine-Krieg in der Ausstellung eine Rolle?
Ein kleines wenig am Ende, da sieht man dann Oleg Orlov, der ja auch dabei ist, auf einem Foto mit dem Transparent, auf dem steht, der verrückte Putin treibt die Welt in den Atomkrieg.
Henry Bernhard über die Ausstellung Das andere Russland, die morgen im Bauhausmuseum in Weimar eröffnet wird. Vielen Dank. Und neben mir steht schon Doris Schäfer-Noske mit den Kulturmeldungen. Heute ist die neue Auflage des Duden erschienen, die mittlerweile 29.
Ja, alle 3 bis 5 Jahre wird der Duden aktualisiert. Jetzt war es wieder soweit und das Ergebnis, der neue Duden ist dicker als der alte. 3000 neue Wörter sind dazugekommen, darunter Deutschland-Ticket, Corona-Leugner, Klimakleber, Bauchmensch oder Jet-GPT. Und dafür wurden nur 100 alte Wörter gestrichen, darunter Bordürenkleid, Haushaltungswesen oder auch das Verb bedünken. Sprachwissenschaftler Roland Kellbrand geht davon aus, dass der neue Wortschatz in Wirklichkeit noch viel stärker gewachsen ist, als uns angesichts der Zahl der Neuaufnahmen bedünkt. Begünstigt werde das Wachsen des Wortschatzes durch unsere Lego-Sprache, erklärte Kellbrand im Deutschlandfunk Kultur.
Sagen wir mal, der Bauchmensch, der Lieblingsmensch. Ja, das sind natürlich Kombinationen aus 2 Substantiven, die dem Deutschen sehr leicht fallen. Erzählkaffee jetzt aus einem Verb und einem Substantiv. Gedankenkarussell, auch das, ne, für Kopfkino. Wir haben nochmal wieder was Neues. Gedankenkarussell, sehr deutsch, ja. Wir machen uns ja ständig irgendwelche Sorgen. Aber die Sprache macht es uns eben auch leicht und gibt die Möglichkeit, dass man eben ständig ganz einfach Wörter zusammenbauen kann und eben damit ein neues Wort schaffen kann.
Das Wort Lego-Sprache für eine Sprache, in der man Wörter einfach zusammenbaut, steht übrigens nicht im Duden, auch nicht im Neuen. Die Longlist des Deutschen Buchpreises, der Mitte Oktober auf der Frankfurter Buchmesse vergeben wird, steht jetzt fest. Die Jury hat 20 Titel aus knapp 200 Titeln ausgewählt. Dabei sind die Frauen diesmal deutlich in der Mehrheit. 13 Bücher stammen von Autorinnen, 7 von Autoren. Für Deutschlandfunk Literaturredakteur Carsten Huck waren einige Titel erwartbar, zum Beispiel Lichtungen von Iris Wolf oder Das Philosophenschiff von Michael Köhlmeier. Inhaltlich gäbe es viele historisch-politische Themen, sagte er im Deutschlandfunk.
Die Autoren gehen zurück und Autorinnen in die Vergangenheit, um etwas in Erfahrung zu bringen über unsere Gegenwart. Dana von Suffrin, die eine Familiengeschichte erzählt, aber da geht es auch um das Verhältnis von Deutschen und Juden, es geht um Heimat. Diese Themen sind auf dieser Liste zu finden. Es sind auch viele Titel nicht zu finden. Aber insgesamt muss ich sagen, bin ich eigentlich mit dieser Longlist als Angebot für Lektüren und für Formen der Welterfassung ganz zufrieden.
Der Deutschlandfunk-Literaturredakteur Carsten Huck war das zur Longlist des Deutschen Buchpreises, die heute veröffentlicht worden ist.
die Kulturmeldung mit Doris Schäfer-Noske. Vielen Dank. Und das war Kultur heute. Hier im Deutschlandfunk geht's gleich nach den Nachrichten weiter mit den Informationen am Abend. Ich bin Anne Seidel, sag danke fürs Zuhören bis hierhin. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.